Hallo alle zusammen, da bin ich wieder. Ich melde mich endlich mit einer neuen Folge zurück. Und natürlich bedauere ich es, dass ich so lange keine neue Folge produzieren konnte. Ich hatte so viele Ideen auf einmal und da gestaltete es sich schwierig, diese unter einen Hut zu bekommen oder Ideen in die Tat umzusetzen. Aber jetzt habe ich den Faden wieder aufgenommen und docke wieder da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Nämlich euch mehr über Figuren, Themen und Motive der Weltliteratur zu erzählen. Ich freue mich und gehe jetzt mit vieler neuer Energie an die Sache. Was kommt dann heute dran? Magische Fabelwesen, woran denkt ihr zuerst, wenn ihr das hört? An Einhörner, Drachen, Meerjungfrauen? Natürlich sind das allesamt fantastische Gestalten. Ich sehe mich natürlich nicht in der Lage, alle ausführlich darzustellen. Möchte aber einen ersten Überblick bereitstellen und natürlich auch meine Lieblinge vorstellen. Fabelwesen, das sind Kreaturen, die aus der Fantasie der Menschen entsprungen sind. Selbstverständlich kann nicht nachgewiesen werden, ob diese tatsächlich existieren. Faszinierend ist jedenfalls, dass nicht nur das eine Fabelwesen auftaucht. So finden sich unter anderem eine Weite an Variationen wieder. Zum Beispiel menschenähnliche Geschöpfe oder eine Vermischung von mehreren Kreaturen. Doch wo genau liegt der Ursprung der Fabelwesen? Dazu muss man sagen, dass sie doch tatsächlich an einem Punkt der Realität entspringen. Wenn sich Menschen früher etwas nicht erklären konnten, so haben sie gerne Fabelwesen erfunden, um Erlebnisse zu verstehen. Fabelwesen haben eine tiefe Verwurzelung in Mythologie und Folklore überall auf der Welt. Und sie weisen viele Facetten auf. So können Fabelwesen Helfer und Glücksbringer sein oder böse Gedanken hegen und Unheil bringen. Besonders interessant fand ich bei der Recherche, dass es heutzutage sogenannte Kryptozoologen gibt, die sich mit der Suche nach der Wahrheit hinter den Fabelwesen befassen. Aber ob diese Kryptozoologen bisher Erfolge nachweisen konnten, bleibt fraglich. Es gibt eine Unmenge an Fabelwesen und sie alle der Reihe nach vorzustellen, würde den Rahmen dieser Episode sprengen. Man findet tatsächlich im Internet ellenlange Listen. Und der Übersicht halber lohnt es sich, diese Fabelwesen in Gruppen einzuteilen. Es gibt einmal menschliche Fabelwesen, dazu zählen die Elfen, Feen, Flaschengeister, Gespenster oder Kobolde. Und wie der Name schon andeuten lässt, sind diese Fabelwesen ursprünglich Menschen gewesen. Als nächstes kommen wir zu den sogenannten Tierfabelwesen. Dazu zählen der Lindwurm, der Basilisk, die Hydra, Phönix, Harpyie oder Drache. Zuletzt finden sich sogenannte Mischwesen wieder, wie die Sphinx. Und man darf auf gar keinen Fall vergessen, dass sich viele lokale Unterschiede wiederfinden. So gibt es nicht überall auf der Welt die gleichen Fabelwesen. Jede Region bzw. jede Kultur brachte ihre eigenen Fabelwesen hervor. Hervorzuheben ist zum Beispiel der mediterrane Raum, Asien, Afrika oder der Norden um die nordische Mythologie. Ich fällte eine subjektive Entscheidung und suchte die meiner Ansicht nach spannendsten Fabelwesen heraus. Fangen wir am besten mit dem Einhorn an. Dem Einhorn wird nachgesagt, ein gutherziges, magisches Wesen zu sein. Er gilt als das edelste aller Fabeltiere und steht auch als Symbol für das Gute. Sie faszinieren einen, weil sie seltene und spirituelle Tiere sind. Das Einhorn hat eine heilende Wirkung und ist ein Symbol für Reinheit, Unschuld und Freiheit. Bereits in der Bibel wird das Einhorn erwähnt. Während im hebräischen Original der alttestamentalischen Textstellen lediglich von einem kräftigen wilden Tier die Rede ist, übersetzt die berühmte Septuaginta, eine Übertragung ins Griechische des ersten Teils der Bibel aus dem dritten und vorchristlichen Jahrhundert, das entsprechende Wort mit dem Begriff Einhorn. Das Einhorn hat drei markante Symbole, die wir alle kennen. Da ist einmal die Farbe weiß, und dass ein Einhorn einem Pferd ähnlich ist und ein Einhorn besitzt ein Horn an der Stirn. Weiß ist die Farbe der Unschuld, Reinheit und Vollkommenheit. Weiß, das symbolisch dem Silber ähnlich ist, repräsentiert die lunaren und weiblichen Aspekte der Empfänglichkeit, des Instinkts, der Intuition und der Jungfräulichkeit. Jungfräulichkeit in ihrer metaphysischen Form verkörpert den reinen Geist und die reine Seele. Es ist die prima materia, also die reine Materie, und die prisca sapientia, also das primitive Wissen oder die Weisheit. Aus diesem Grund ist es eine große Ehre und ein göttliches Geschenk, ein Einhorn von uns vor uns erscheinen zu sehen. Oft als eines der wunderbarsten Fabelwesen angesehen, wird das Einhorn auch mit Magie, Wundern und Zauberei in Verbindung gebracht. Kein Wunder also, dass ein Einhorn in vielen Zaubereigeschichten vorkommt. Das Einhorn erscheint allerdings nur wenigen Menschen und hat die Fähigkeit, denen, die reinen Herzens sind und tugendhaft in ihren Taten erscheinen, Magie, Wunder und Weisheit zu verleihen. Das Einhorn trägt auch die Kraft der Heilung in sich, denn laut Legende kann es Gift unwirksam machen. Das Einhorn ist deshalb auch oft ein Krafttier für Menschen in Heilberufen. Das Einhorn ist auch heute eines der zwei Wappentiere des Vereinigten Königreichs, zusammen mit dem Löwen. In Harry Potter zum Beispiel sieht keines der Figuren in allen 7 Teilen jemals ein Einhorn. Es bleibt sozusagen ein sagenumwobenes und mythisches Tier. Nur im ersten Teil kommt ein Einhorn kurz vor. Als Voldemort in der Person Quirrell im Verbotenen Wald ein Einhorn tötet, um sein Blut zu trinken, um daraus Kraft zu schöpfen. Hagrid beschreibt diese Tat als abscheulich und grausam. Denn wer könnte es wagen, ein so unschuldiges Tier zu töten? Es bleibt ihm Rätsel, wie sich jemand zu einer solchen Gräueltat entschließen kann. Das Einhorn als Patronus steht ebenfalls eine Rarität dar. Bei Pottermore hieß es: "A person who can produce a unicorn Patronus would have to be someone who is exceptionally pure of heart, someone who has never hurt anyone." Im Laufe der Harry Potter Romane begegnen wir eine Menge Leute, auf die diese Beschreibung zufällt. Zum Beispiel Lily, Harrys Mutter. Doch bei keinem hängen sich diese Eigenschaften als herausragende Charaktermerkmale, dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt ihr Patronus. Hinzu kommt, dass nur sehr wenige Zauberer und Hexen gleich ein Fabelwesen ihr Patronus nennen können. Dumbledore ist tatsächlich der Einzige, der mir einfällt, denn sein Patronus ist ein Phönix. Das Einhorn bleibt somit ein existentes Fabelwesen, das allerdings im Verborgenen verweilt. Bei welchen Fabelwesen lohnt sich ein noch genauerer Blick? Wenn wir schon bei Harry Potter sind, möchte ich mit den Drachen weitermachen. Anders als Einhörner trafen einige von Harry Potter Figuren Drachen. Rons älterer Bruder zum Beispiel arbeitet sogar als Drachenhüter. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Hagrid im ersten Teil eine Reihe von Dracheneiern kauft und sie bei sich zu Hause aufbewahrt. Geschichten über Drachen erzählen sich Menschen überall auf der Welt. In vielen Erzählungen werden Drachen als Mischwesen dargestellt. Das bedeutet, sie tragen Merkmale verschiedener Tiere. Da sich die einzelnen Tierkombinationen von Region zu Region unterscheiden können, lassen sie sich manchmal nur schwer zuordnen. Ein Merkmal vereint aber die meisten Drachen, nämlich die Ähnlichkeit zu Schlangen. Nicht von ungefähr stammt der Begriff Drache vom griechischen Wort Drakon ab, was so viel bedeutet wie große Schlange. Das Wort Drakon wiederum hat seinen Ursprung im griechischen Wort Derkomai, das bedeutet genau und durchdringend anschauen. Obwohl Drachen so gefürchtet waren, meinte man doch, dass sie zum Beispiel das Blut von Drachen Heilkräfte besitzen könnte. Hildegard von Bingen war eine Nonne und Ärztin im Mittelalter. Sie wurde übrigens von der katholischen Kirche, 2010 müsste das gewesen sein, heilig gesprochen. Sie empfahl verdünntes Drachenblut gegen Nieren- oder Gallensteine. Je nachdem, ob man damals wirklich es an Drachen gesehen hat, wäre das eine gute Lösung gewesen, aber Diese These ließ sich nie bestätigen. Und natürlich finden wir da noch die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, wieder. Nach seinem Bart und Drachenblut galt er als angeblich unverwundbar. Ich habe darüber auch in der ersten Episode zum Nibelungenlied etwas erzählt. Auffällig ist, dass sich in Geschichten oft Helden und Drachen begegnen und sich auch bekämpfen. Die Helden besiegen die Drachen, befreien Gefangene, meistens junge Frauen, und reißen sich oft auch noch den Drachenschatz unter den Nagel. Denn Drachen sammeln gerne Schätze und bewachen sie dann jahrhundertelang. Jedenfalls machen das so in den meisten Fällen die europäischen Drachen. Sogar die Bibel beschreibt ein Seeungeheuer mit einem Herz aus Stein, den Leviathan, als das leibhaftige Böse. Nicht zuletzt glaubten selbst Naturforscher bis ins 17. Jahrhundert hinein, Drachen gäbe es tatsächlich, obwohl auch sie logischerweise nie einen gesehen hatten. In China werden Drachen seit jeher als Glücksbringer verehrt. Wer nach dem chinesischen Horoskop im Jahr des Drachen geboren ist, gilt als besonders kraftvoll und mächtig. Und genau so sehen chinesische Drachen auch aus. Sie setzen sich aus Teilen verschiedener Tiere zusammen, haben einen Hals wie eine Schlange, einen Kopf wie ein Kamel, Hörner wie ein Rehbock, Ohren wie eine Kuh, einen Leib wie eine Muschel, Schuppen wie ein Fisch, Klauen wie ein Adler, Augen wie der Teufel und Tatzen wie ein Tiger. Nun möchte ich euch von bekannten Drachenfiguren in der Literatur erzählen. Drachen erscheinen in Geschichten oftmals als böse Widersacher bzw. als Antagonisten. Eine der bekanntesten Drachengestalten stellt Smaug in Tolkiens Der Hobbit dar. In der Filmfassung von 2013 bildet Smaug den Feind ab, den es zu besiegen gilt. Er war der letzte der Uruk-hai, also den Feuerdrachen in Mittelerde, wie jeder seiner Art des Zauberns mächtig. Der Zwerg Thorin, Erbe des Königs unter dem Berg und der rechtmäßige König Erebors, machte sich mit seinen Gefährten und dem Hobbit Bilbo Beutlin auf, um Smaug zu vernichten. Ihr Ziel bestand darin, die Heimat der Zwerge und den von Smaug gehüteten Zwergenschatz zurückzuerobern. Smaug hatte auf seinen Raubzügen viele Zwerge getötet und daher spielte nicht nur der Schatz, sondern auch Rache eine Rolle. Smaug flog weit vor den Ereignissen in Der Hobbit von der dürren Heide, wohin sich die letzten der großen Drachen nach Morgoths Fall am Ende des ersten Zeitalters zurückgezogen hatten, zum einsamen Berg. Ihn lockten anscheinend die Geschichten vom sagenhaften Schatz des Königreichs unter dem Berg. Nachdem Smaug den Erebor erreicht hatte, begann er sofort damit, die vor den Toren des Zwergenreiches liegende Handelsstadt Tal zu verwüsten und die dort lebenden Menschen zu töten. Smaug ist schlau und überaus gierig. Wie alle anderen gierigen Charaktere im Roman, zum Beispiel Gollum, ist auch Smaug einsam und verbringt viel Zeit damit, auf seinem Schatz zu schlafen. Der Verlust auch nur eines einzigen Schatzes, so klein er auch mag, versetzt ihn in große Rage. Er ist geschickt darin, Misstrauen unter den anderen zu verbreiten, und seine schlauen Worte führten dazu, dass Bilbo etwas Vertrauen in Thorin und die Versprechungen der Zwerge verliert. Smaug ist auch eitel, und es ist eben diese Eitelkeit, die es Bilbo ermöglicht, seine Schwachstelle zu entdecken. Smaug verlässt sein Versteck selten und schläft auf den angesammelten Ornamenten, Utensilien und Waffen, die den großen Schatz ausmachen. Er repräsentiert den falschen Impuls zu horten, sich über das hinaus anzuhäufen, was man gebrauchen kann, und sich zu weigern, es mit anderen zu teilen. Auch der Film aus dem Jahr 2013 stellt diese Gier von Smaug wunderbar dar. Die zweite Drachenfigur, auf die ich heute eingehen möchte, ist Smaugs Vorbild Fafnismal. Die Fafnismal ist ein Heldenlied der im Codex Regius überlieferten Lieder-Edda. Das Lied behandelt zusammen mit den Reginsmal und den Sigridformal die Jugendtaten des Helden Sigurdl, der in diesem Fall die Tötung des Drachen Fafnir zu verantworten hat. Die Fafnir-Mal beginnt damit, dass Regin Sigurd überredet, Fafnir zu erschlagen. Der junge Held versteckt sich in einer Grube auf Fafnirs Weg und sticht dem Lindwurm sein Schwert mitten ins Herz, als er über ihn kriecht. Der tödlich verwundete Fafnir beginnt mit Sigurd zu sprechen und fragt ihn nach seiner Herkunft. Er verschweigt dem Lindwurm zunächst seinen Namen, denn allgemein galt der Glaube, ein tödlich Verwundeter könnte seinen Mörder mit dem Namen verfluchen, nennt ihn aber trotzdem Namen und Herkunft. Der Drache weist Sigurd darauf hin, dass das Gold den Helden in den Tod führen wird. Sigurd stellt Fragen über die Nornen, also die Schicksalsgöttinnen, die Weisheit der Götter sowie den Ort, an dem die letzte Schlacht zwischen den Göttern und Surtl stattfinden wird, nämlich Ragnarök. Bevor Fafnir stirbt, warnt er Sigurd noch einmal, dass sein goldener Schatz, also der Hort, verflucht sei und dass Regin ihn verraten wird. Tolkien, so schlau wie er war, recherchierte sehr ausführlich und nutzte diese Geschichte als Vorbild für sein Werk Der Hobbit. Man sieht, dass in beiden Geschichten der Schatz verflucht ist. Es stellt sich als eine Gefahr heraus, die Kostbarkeiten zu besitzen. Zudem sind die Drachen Fafnir und Smaug überaus gierig und listig. Sie bringen es nicht über sich, den Schatz abzugeben. Machen wir einen großen Umschwung und kommen jetzt zu den Elfen. Nachdem wir bereits Einhörner und Drachen behandelten, gehe ich nun auf meinen persönlichen Favoriten ein, nämlich die Elfen, auch Naturgeister genannt. Unser deutsches Wort Fee hat in anderen Sprachen diverse Entsprechungen. Im englischen Sprachraum ist es die Fairy, im Französischen die Fee. Diese Bezeichnungen gehen höchstwahrscheinlich auf das lateinische Wort Fata zurück, was so viel wie Schicksal bedeutet. Bereits in der altfranzösischen und normannischen höfischen Literatur tauchen die Worte Fey oder Fei auf, die schlussendlich im angelsächsischen Fairy aufgeht. Zunächst beschreiben diese Worte aber keine mystischen Wesen, sondern dienen als Beschreibungen für verzauberte oder verzaubernde Menschen und Objekte. Erst im 15. Jahrhundert werden die Worte zu einer Sammelbezeichnung für magische Wesen. Aus der höfischen Literatur wanderten die Fairies in den Sprachgebrauch des einfachen Volkes und ersetzten dort zum Teil auch den angelsächsischen Begriff Elves, die wir heute als Elfen kennen. Unsere heutige Vorstellung von Feen als winzige Frauen mit Flügeln wurde maßgeblich von William Shakespeare mitgestaltet und erfunden. Und natürlich auch durch die viktorianische Literatur des 19. Jahrhunderts verbreitet. Shakespeare schrieb auch das berühmte Stück Sommernachtstraum, die selbst Elfen bzw. Feen als Hauptcharakter innehat. Im Gegensatz zu den Feen entstammen die Elfen der nordischen Mythologie und sind sowohl in germanischen wie auch in keltischen Glaubensvorstellungen zu finden. Alben sind Teil der skandinavischen Götter- und Heldensagen, wie sie in der Snorre-Edda überliefert sind. Die Snorre-Edda ist dann ursprünglich nur als Edda betiteltes Handbuch für Skalden und stellt eine maßgebende Quelle für altnordische Dichtung dar. Hier stehen sie häufig im Zusammenhang mit den Asen, dem nordischen Göttergeschlecht. Als Licht- und Schwarzalben werden sie menschenähnlich beschrieben, die ersteren von herausragender Schönheit. Im fortlaufenden Mittelalter wurde Elf zum Sammelbegriff für Wesen dämonischer Natur. Verehrungen von Elfen und anderen Naturgeistern trat die Kirche mit ihrer Aberglaubensbekämpfung massiv entgegen. Interessant zu erwähnen ist, dass heutzutage die Begriffe Feen und Elfen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, synonym gebraucht werden. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Schluss. Das war's heute von mir mit einer etwas kürzeren Episode. Dennoch hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, zuzuhören und noch etwas Neues dazu lernen konntet. Für die nächsten Episoden plane ich eine längere Literaturanalyse. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin, macht's gut!